Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Für Millionen Bundesbürger wird die Krankenkasse teurer. Der Bundestag beschloss heute das Gesetz zur Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung. Über höhere Beiträge soll der größte Teil des drohenden Defizits von 9 Milliarden Euro aufgefangen werden. Kritiker und Befürworter sehen in der Neuregelung einen Systemwechsel. Denn künftig werden gesetzlich Versicherte einen Anstieg bei den Gesundheitskosten allein tragen müssen.
Von Januar an werden die Veränderungen zu spüren sein. Dann müssen die gesetzlich Versicherten tiefer in die Tasche greifen. Zur Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung wird der Beitragssatz erhöht von 14,9% auf 15,5% des Bruttolohns. Die Arbeitnehmer müssen dann 8,2% zahlen, die Arbeitgeber 7,3%. Wenn die Krankenkassen mit diesen Beiträgen nicht auskommen, dürfen sie darüber hinaus Zusatzbeiträge von ihren Versicherten verlangen. Für die Höhe dieser Zusatzbeiträge gibt es keine Obergrenze. Das bedeutet, künftige Kostensteigerungen im Gesundheitssystem zahlen allein die Arbeitnehmer. Einziger Puffer, ein Sozialausgleich, finanziert aus Steuergeldern. Beträgt der Zusatzbeitrag mehr als 2% des Einkommens, zahlt der Staat den Rest. Bei 2.000 Euro im Monat müsste der Versicherte 40 Euro selbst zahlen. Alles, was darüber hinausgeht, soll der Staat übernehmen. Auch auf der Ausgabenseite soll sich etwas ändern. So sind Krankenkassen, Krankenhäuser und Ärzte verpflichtet, insgesamt 3,5 Milliarden Euro einzusparen.
Auch in der Schlussdebatte des Bundestages sorgte die Neuregelung zur Finanzierung der Kassen für heftige Auseinandersetzungen. Mit der schwarz-gelben Mehrheit passierte der Gesetzentwurf dann die Abstimmung im Parlament. Die Oppositionsparteien votierten dagegen. Der Bundesrat muss dem Gesetz nicht mehr zustimmen.
Diese Päckchen enthalten bittere Pillen, das sagen zumindest die Aktivisten draußen vor dem Reichstag. Röslers Reform sei Murks besonders unbeliebt, die Zusatzbeiträge. Zusatzbeiträge werden drinnen von der Opposition nur abfällig Kopfpauschale genannt. Der Vorwurf an die Regierung, sie verabschiede sich von dem Prinzip der solidarischen Versicherung, in der der Starke für den Schwachen einsteht.
Wir erleben hier die Einführung einer Kopfpauschale. Je weniger man verdient, desto höher ist die Belastung. Das kehrt das Solidarprinzip um.
Philipp Rösler wirkt gelassen. Die herbe Kritik scheint er einfach wegzuzwinkern. Er ist gegen einheitliche Kassenbeiträge für alle. Er wirbt für mehr Konkurrenz im Gesundheitssystem.
Das, was Sie auf den Weg bringen, ist der Einstieg in ein System mit mehr Wettbewerb, bei mehr Eigenverantwortung und gleichzeitige Stärkung der Solidarität. Wir hätten uns auch größere Schritte gewünscht. Aber Veränderungen gehen eben in diesem großen System bei mehr als 80 Millionen Menschen eben nur in kleinen Schritten.
Die Koalition erleichtert auch die sogenannte Vorkasse. Gesetzlich Versicherte können ihren Arzt direkt bezahlen und hinterher mit der Kasse abrechnen. Wer es sich leisten könne, habe damit einen Vorteil, kritisiert die Linkspartei.
Heute sind wir dabei, eine Dreiklassenmedizin einzuführen und darauf sind Sie komischerweise auch noch stolz, anstatt sich wenigstens zu schämen.
Der Bundestag billigt das Reformpaket nach hitziger Debatte. Klar ist, für gesetzlich Versicherte wird es teurer.
Die Kritik an Philipp Röslers Finanzreform kommt nicht nur aus dem Parlament, sondern auch von den unterschiedlichsten Verbänden. Während die Arbeitgeber die Belastungen durch steigende Beiträge im nächsten Jahr ablehnen, halten Wohlfahrtsverbände und Gewerkschaften das Gesetz schlicht für unsozial.
Was im Einzelnen auf die Versicherten zukommt, haben unsere Internetkollegen zusammengestellt unter tagesschau.de. Die Rahmenbedingungen für den Bundeshaushalt 2011 haben sich dank des Wirtschaftsaufschwungs verbessert. Deutschland wird im kommenden Jahr voraussichtlich etwa 9 Milliarden Euro weniger neue Schulden machen als bislang geplant. Der Haushaltsausschuss beschloss den überarbeiteten Etatentwurf.
Es ist die große Stunde der Haushaltspolitiker. Alle Minister müssen einen ganzen Tag lang und meist auch noch die halbe Nacht antreten und ihren Etatansatz vorm Haushaltsausschuss verteidigen. Spaß machte das auch diese Nacht nicht, denn selten gibt es etwas dazu. Lediglich Innenminister de Maizière bescherte die Diskussion über verstärkte Kontrollen der Luftfracht, die infolge der vereitelten Paketbombenanschläge stattfand, die Zusage für 450 neue Planstellen, ob bei der Bundespolizei oder beim Zoll, wird noch entschieden. Viel mehr war nicht, denn nach Regierungsmeinung gibt es kaum Verteilungsspielräume.
Wir haben die Ausgaben nicht hochgefahren und das ist für mich und für die FDP einer der ganz wichtigen Punkte, dass man eben bei den Ausgaben in guten Zeiten nicht hochgeht, nicht sagt, hier noch was, da noch was, dort noch was. Es ist doch schön, wir können es uns leisten. Wir können es uns nicht leisten, wir dürfen es sogar wegen der Schuldenbremse nicht.
Hauptziel sei die Rückführung der Neuverschuldung. Die soll im kommenden Jahr statt 57,5 Milliarden Euro nur noch 48,4 Milliarden betragen. Die Gesamtverschuldung des Bundes allerdings würde weiter steigen. Von 1,058 Billionen Euro in diesem Jahr auf dann 1,106 Billionen in 2011. Die Opposition sieht deshalb nicht nur das Sparpotenzial im Haushaltsentwurf nicht ausgeschöpft. Sie kritisiert auch, dass die Einsparungen einseitig zulasten der sozial Schwachen gingen.
Wir lehnen diesen Haushaltsentwurf ab, weil er einseitig die Lasten der Krise nur auf den sozial Schwachen ablädt. Das sind die Punkte, die nicht korrigiert wurden, die Kürzung im Bereich des Arbeitslosengeldes.
Wenn allerdings in der kommenden Sitzungswoche der Bundestag den Etatentwurf berät, gilt die Zustimmung der Regierungsmehrheit als sicher.
Die Staats- und Regierungschefs der führenden Industrie- und Schwellenländer haben beschlossen, Banken bei der Risikovorsorge stärker in die Pflicht zu nehmen. Künftig sollen sie mehr Eigenkapital bereitstellen. Zum Abschluss ihres Gipfels in Seoul einigte sich die Gruppe der 20 zudem auf eine Reform des Internationalen Währungsfonds. Aufstrebende Schwellenländer bekommen dort künftig mehr Einfluss.
Demonstrative Harmonie zum Gipfelabschluss. Immerhin ist einiges geschafft. Banken müssen künftig mehr Eigenkapital vorhalten, damit bei Pleiten nicht wieder die Steuerzahler deren Schulden bezahlen müssen. Angela Merkel lobte den Willen zur Kooperation auch seitens USA.
Dass man über verschiedene Dinge dort diskutiert, ist klar. Aber ich glaube, insgesamt zeigt das Kommuniqué, auch die Vereinigten Staaten von Amerika wollen einen Beitrag leisten, sowohl im Konsolidierungsbereich als auch natürlich im Wachstumsbereich.
Am Morgen die Bundeskanzlerin auf dem Weg zur entscheidenden Sitzung. Sie hat sich, das zeigt später die Abschlusserklärung, gegen die USA durchgesetzt. Festgelegte Obergrenzen für Exportüberschüsse wird es nicht geben. Eher allgemein wird ein Abbau übermäßiger Ungleichgewichte bei den Handelsbilanzen gefordert. Der Internationale Währungsfonds soll jetzt erst einmal Kriterien erarbeiten, wie solche Ungleichgewichte im Welthandel gemessen werden sollen. Der IWF selbst wird reformiert. Schwellenländer wie Brasilien oder China bekommen dort mehr Stimmrechte. Auch der Währungsstreit zwischen den USA und China ist nicht wirklich beigelegt. Es soll weiter verhandelt werden. Wir haben uns geeinigt, sagt Präsident Obama, dass sich Wechselkurse an wirtschaftlichen Realitäten und dem Markt orientieren müssen. Die USA werfen China vor, den Wert seiner Währung künstlich niedrig zu halten. Kein großer Durchbruch in Seoul. Die großen Fragen sind nur vage beantwortet. Konkretes soll der nächste Gipfel bringen, 2011 in Frankreich.
Der große Krach ist am Ende vermieden worden. Nicht, weil man sich wirklich einig war, sondern weil die Beteiligten fürchten mussten, dass ein Scheitern des Gipfels schnell weltweite Ängste ausgelöst hätte an den noch immer nervösen Börsen und Finanzmärkten. Das wollte man nicht riskieren.
Thema am Rande des G20-Gipfels war auch die Schuldenkrise in Irland. Die Finanzminister von Deutschland, Frankreich und drei weiteren EU-Ländern veröffentlichten eine gemeinsame Erklärung, um die Märkte zu beruhigen. Private Investoren müssten nicht befürchten, bei möglichen Hilfen für Irland in Mithaftung genommen zu werden. Die EU und die Regierung in Dublin wiesen Gerüchte über eine unmittelbar bevorstehende Zahlungsunfähigkeit des Landes zurück. Irland habe weder um Finanzhilfen gebeten, noch würden diese benötigt. Bei der Suche nach einem Endlager für Atommüll in Deutschland wird bislang nur der Salzstock im niedersächsischen Gorleben erforscht. Jetzt hat sich der hessische Ministerpräsident Bouffier dafür ausgesprochen, bundesweit nach Alternativen zu suchen, falls Gorleben ungeeignet sein sollte. Das Bundesumweltministerium begrüßte die Äußerung. Sie zeige die Bereitschaft, die Lasten zu teilen. Bislang hatten die unionsgeführten Länder Hessen, Bayern und Baden-Württemberg eine neue Endlagersuche abgelehnt. Bei einer weiteren Schlichtungsrunde zum umstrittenen Bahnprojekt Stuttgart 21 haben die Gegner heute ihre Alternative vorgestellt. Sie treten dafür ein, den bestehenden Kopfbahnhof zu modernisieren, statt eine unterirdische Station zu bauen, das sei günstiger. Die Bahn kritisierte unter anderem, ein solcher Umbau führe zu mehr Lärmbelästigung. Schlichter Geißler sagte, es müsse anerkannt werden, dass es für beide Positionen gute Argumente gebe.
Bitte, Sie haben heute gesagt,
harmonisch konnte man es nicht eben nennen, das Aufeinandertreffen der Kontrahenten heute im Stuttgarter Rathaus. Unversöhnlich blieben beide Seiten, vielleicht auch aufgrund der Brisanz des heutigen Themas. K21 stand auf der Tagesordnung, die Erhaltung des alten Kopfbahnhofes als Alternative zum geplanten unterirdischen Durchgangsbahnhof. Und erstmals war es nun an den Gegnern, Fakten zu präsentieren.
Mit diesem Konzept erreichen wir, dass wir einen sehr leistungsfähigen Kopfbahnhof in Stuttgart bekommen. Der 16-gleisige Kopfbahnhof hat eine deutlich höhere Kapazität als der 8-gleisige Durchgangsbahnhof.
Mehr Gleise, also auch mehr Züge, das erhoffen sich die Gegner von ihrem Konzept. Außerdem weniger kostspielige Tunnelstrecken, sodass die Alternative K21 deutlich günstiger werden könnte. Das Konzept der Gegner, die Befürworter, konnte es nicht überzeugen. Zu lang sei die Bauzeit, die Machbarkeit fragwürdig und billiger werde es auch nicht.
Vieles von dem, was Sie heute vorschlagen, in Teilen zumindest, ist in der Vergangenheit in dem Planfeststellverfahren schon gegeneinander abgewogen worden. So, und das ist der springende Punkt hier. Wenn also der Anschein erweckt wird, es ist alles technisch machbar und damit haben wir ein Konzept, dann kann ich nur sagen, die Schlussfolgerung ist beileibe nicht erlaubt.
S21 oder K21, der Streit der Konzepte ist eröffnet und er wird weitergehen. Beim nächsten Schlichtungstermin dann zu den Themen Ökologie und Städtebau.
Eine Lösung im Bahntarifkonflikt soll Peter Struck finden. Die Deutsche Bahn und 6 private Bahnunternehmen einigten sich auf den SPD-Politiker als Schlichter. Bei dem Konflikt geht es um einen einheitlichen Branchentarifvertrag. Nach dem Triebwerksausfall bei einem Großraum-Airbus hat der Hersteller die Ursache ausfindig gemacht. Nach Angaben von Rolls-Royce hat ein fehlerhaftes Teil in der Turbine einen Ölbrand ausgelöst. Es soll nun bei allen baugleichen Triebwerken ausgetauscht werden. Ein A380 der Qantas mit mehr als 450 Menschen an Bord hatte vor gut einer Woche notlanden müssen, weil eines der 4 Triebwerke explodiert war. In Myanmar, dem früheren Birma, warten viele Menschen auf die Freilassung der Oppositionsführerin Aung San Suu Kyi. Sie steht seit Jahren unter Hausarrest. Nach verschiedenen Berichten steht ihre Freilassung jetzt bevor. Für den friedlichen Widerstand gegen das Militärregime war Aung San Suu Kyi 1991 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden.
Schnell hat es sich bei den Bürgern herumgesprochen, Aung San Suu Kyi könnte tatsächlich freikommen. Vor der Zentrale der Oppositionspartei in der Hauptstadt Rangun versammeln sich ihre Anhänger. Wir stehen bei dir steht auf vielen T-Shirts. Es gibt kein Recht, Suu Kyi auch nur für einen weiteren Tag festzuhalten, sagt der Anwalt der Friedensnobelpreisträgerin. Ihr Hausarrest endet am Samstag und sie muss freigelassen werden. Hier wurde sie in den vergangenen Jahren festgehalten. Trotz internationaler Proteste erfanden die Militärherrscher immer wieder Gründe, die Anführerin der Demokratiebewegung mundtot zu machen. Aung San Suu Kyi wurde zum Symbol des Widerstandes gegen das Militärregime. Bei ihren wenigen öffentlichen Auftritten begeisterte sie jedes Mal das Volk. So geduldig wie ihr hier im Regen ausharrt, so geduldig müssen wir die politische Zukunft ansteuern. Auch mit unseren Gegnern müssen wir sprechen. Das Schreckensregime regiert seit Jahrzehnten mit harter Hand. Die Generäle haben Myanmar in bittere Armut gestürzt. Tausende Menschen sitzen aus politischen Gründen im Gefängnis. Nun hoffen Demokraten im Land, dass von einer Freilassung Aung San Suu Kyis ein Aufbruch ausgeht. Viele hier sind noch skeptisch, ob sie dann tatsächlich ohne Auflagen des Regimes in Freiheit leben darf.
Im Finale der Fecht-WM in Paris haben die deutschen Damen im Degenwettbewerb die Silbermedaille geholt. Gold ging an die Mannschaft aus Rumänien. Das Quartett aus Deutschland unterlag mit 26 zu 35 Treffern. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Samstag, den 13. November.
Der Wind lässt morgen nach. Von Südwesten strömt sehr milde Luft in die Südhälfte Deutschlands. Dort, wo unterschiedlich warme Luftmassen aufeinandertreffen, also in der Mitte, regnet es morgen ergiebig. In der Nacht im Norden nur einzelne Schauer, sonst regnet es zeitweise in der Mitte kräftig. Auch tagsüber regnet es in den mittleren Landesteilen für längere Zeit, vor allem im Mittelgebirgsraum, auch ergiebig. Sonst neben dichten Wolken auch mal Sonne. Heute Nacht in der Südhälfte örtlich Sturmböen, in den Gipfellagen nochmals Orkanböen. Morgen wird der Wind mäßig bis frisch, an den Küsten und im Bergland teilweise noch Sturmböen. Heute Nacht milde Werte 13 bis 5 Grad, am Tag 10 Grad im Norden und bis 18 Grad am Oberrhein. Am Sonntag in der Nordwesthälfte Regen, in der Südosthälfte ist es freundlich und ungewöhnlich mild. Auch am Montag ist es im Südosten teilweise noch freundlich, sonst regnet es gebietsweise. Am Dienstag in der Südosthälfte Regen, sonst auch mal Sonnenschein.
Wir melden uns wieder um 23.25 Uhr mit den Tagesthemen, heute mit Karin Mioska, darin knappe Kassen, warum die Krankenversicherung schon bald mehr Geld braucht und spannendes Finale, wie Sebastian Vettel Formel-1-Weltmeister werden will.